So, guten Abend, meine Lieben. Funktioniert das? Hört es mir alle, oder nicht? Ja? Sehr gut. Ich stehe noch ein paar Batzen vom Radieschenfieber. Die sind da rumgeflogen, aber das ist okay. Gott hat mich trotzdem lieb, hat er gesagt. Es passt eigentlich sehr gut zu dem, was ich heute sage, weil unabgesprochen ist es eigentlich das Thema, überrascht von Liebe. Der Text, den ich bekommen habe für den heutigen Abend, ist genau dasselbe wie vor 2 Jahren. Da habe ich gedacht, ich kann nicht dasselbe wieder predigen und habe was Neues erfunden. Nein, ich muss es ja nicht erfinden, ist ja da. Aber es ist die Geschichte, wo Jesus den Petrus 3-mal fragt, hast du mich lieb? Nachdem Petrus ihn 3-mal verraten hat, fragt er ihn 3-mal, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet 3-mal, du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus immer dasselbe, weide meine Lämmer, tu, was ich sage. Und in diesen 2 Dingen, du weißt, ich habe dich lieb, und dann sagt Jesus, okay, tu, was ich sage, weide meine Lämmer. Da ist etwas, das für mich ein Gegensatz war, nämlich, dass ich als Christ einerseits aufgerufen bin, Gott zu lieben und andererseits aufgerufen bin, das zu tun, was er sagt, gehorsam. Du findest diesen Zusammenhang eigentlich überall in der Bibel. Ich lese euch nur ein paar Verse vor, wo es ganz klar zum Vorschein kommt. Im 1. Johannesbrief zum Beispiel, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6, da sagt er, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes. Hierin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in Jesus bleibt, ist schuldig, selbst zu wandeln, wie er gewandelt ist. Dann lesen wir im 1. Johannes 5, Verse 2 und 3. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und Jesus sagt mal im Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Zu Petrus sagt er, liebst du mich? Ja, du weißt es. Dann halte meine Gebote, beide Dilemma. Das eine geht nicht ohne dem anderen. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich lange nicht auf die Reihe gebracht. Denn einerseits soll ich mit Gott leben und ihn lieben. Das ist für mich positiv. Das klingt für mich nach Miteinander, nach Freundschaft, nach Gemeinschaft. Freundschaften sind für mich sehr positiv. Ich habe einen besten Freund. Ich habe eine ganz liebe Frau. Wir haben eine gute Gemeinschaft. All diese Beziehungen sind für mich positiv belegt. Mit meinen Kindern, Eltern. Gute Beziehungen sind für mich nicht einengend, sondern gute Beziehungen geben mir Freiheit. Es gibt natürlich auch negative Beziehungen, aber das ist ein anderes Kapitel, die sind zerstörend. Aber andererseits sagt dann Jesus, es genügt nicht nur, mit mir zu leben und mich zu lieben, du musst meine Gebote halten. Das klingt für mich eher so nach Dienstverhältnis. So nach Gesetz. Ich muss immer was tun, damit Gott zufrieden ist mit mir. Und weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, habe ich immer Probleme mit Gebote und Gesetze, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht. Die sind für mich meistens einengend. Und so war für mich dieses in Beziehung leben einerseits und dieses Gebote halten andererseits immer ein Widerspruch. Ich habe vor kurzem, eigentlich letztes Jahr, wieder mal neu die 10 Gebote studiert. Das sind ja auch so 10 Gebote, 10 Regeln. Halte dich dran, dann bist du okay. Wenn nicht, dann bist du nicht okay. Und im 2. Mose 20 kannst du nachlesen, die sollte eigentlich jeder kennen, mehr oder weniger. Und die ersten 4 Gebote beziehen sich auf unsere Beziehung zu Gott, die nächsten 6 Gebote auf unsere Beziehung zu den Mitmenschen. Und da habe ich was Neues entdeckt, das ist mir noch nie so bewusst geworden, dass jedes Gebot geht es nur um Beziehung. Ich will euch das zeigen, das hat mich eigentlich begeistert. Erstes Gebot, keine Ahnung, ob ihr das kennt, ich bin Gott, ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum sagt Gott das? Weil, wenn wir jemand anderen anbeten, außer den wahren Gott, der mir Leben gegeben hat, dann zerstören wir die Beziehung zu unserem Schöpfer, der uns gemacht hat. Also unser Schöpfer hat ja eher mich geschaffen. Wenn ich mich von ihm trenne, der mein Leben ist, dann trenne ich mich vom Leben. Ich verwende jetzt einen Vergleich mit der Ehe. Das ist legitim, weil Jesus Christus bezeichnet sich als Bräutigam wie als Braut. Es ist so, ich habe meine Frau, die Hannelore, seit 25 Jahren. Wenn ich aber sie verlasse und eine andere anbete, dann zerbreche ich die Beziehung zu meiner Frau. Darum sagt Gott, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist nicht einengend, das ist nur beziehungsfördernd. Wie wenn meine Frau sagt, ich bin deine Frau, du sollst keine anderen Frauen haben neben mir. Sag ich, du bist aber ganz schön eng. Nein, es ist die einzige Möglichkeit, wie ich mit ihr in Beziehung bleiben kann. Zweites Gebot, du sollst dir kein Gottesbild machen, keine Darstellung in irgendetwas im Himmel droben auf der Erde oder unter der Erde. Warum sollen wir uns kein Gottesbild machen? Weil, wenn wir zum Beispiel beginnen, die Schöpfung anzubeten statt dem Schöpfer, dann zerstören wir ebenfalls die Beziehung zum Schöpfer. Es ist so, wie wenn ich, morgen fahre ich wieder nach Hause, wenn ich meiner Frau, weil ich sie liebe, einen schönen Blumenstrauß mitbringe, um ihr meine Liebe zu zeigen, und sie nimmt dann den Strauß und trinkt Kaffee mit dem Blumenstrauß und geht ins Bett mit dem Blumenstrauß. Da hätte ich dann ein Problem, weil ich will mit ihr Kaffee trinken, ich will mit ihr ins Bett gehen, nicht die Blume. Und darum sagt Gott zu uns, wenn ihr die Beziehung behalten wollt, mach kein Götterbild, sondern bleib bei mir, beim Gott. Es ist eigentlich ganz logisch. Drittes Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Warum? Wenn ich den Namen Gottes missbrauche, verletze ich damit die Beziehung zu ihm. Es ist so, als wenn ich den Namen meiner Frau, Hannelore, beginne als Schimpf- und Fluchwort zu gebrauchen, das wird unsere Beziehung nicht fördern. Es wird ihre Gefühle verletzen. Das heißt, auch das dritte Gebot ist nur darauf aus, die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu wahren. Viertes Gebot, gedenke des Sabbats, den Feiertag, halte ihn heilig. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Warum sollten wir einmal die Woche innehalten? Weil, wenn wir uns keine Zeit nehmen, bewusst an unseren Schöpfer und Retter zu denken, bewusst in unsere Beziehung zu investieren, dann wird diese Beziehung erkalten. Wenn ich mir als Ehemann nicht bewusst Zeit nehme, mit meiner Frau mal auszugehen, mal was gemeinsam zu tun. Wenn ich das nie tue, wird unsere Beziehung erkalten und es wird ein Nebeneinander, kein Miteinander. Dann die nächsten Gebote gehen um Beziehung zum Nächsten. Fünftes Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Warum? Wenn du das nicht tust, dann zerstörst oder verletzt du die Beziehung zu deinen Eltern. Sechstes Gebot, du sollst nicht morden. Warum nicht? Wer das tut, beendet eine Beziehung. Es ist so. Das ist, es klingt witzig, aber ich bin ja schon bei ziemlich vielen Begräbnissen gewesen. Bei uns zum Teil sind die Särge offen, dann siehst du den Leichnam noch. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn du vor dem Leichnam stehst, speziell wenn du ihm näher gestanden bist, eins, was mich immer irgendwie so richtig durchfährt, ist, da ist der Leib, aber ich kann keine Beziehung mehr zu dem haben. Es zerbricht eine Beziehung, da wo ein Mensch stirbt. Darum übrigens hat Gott gesagt im Garten von Eden, wenn du von der Frucht isst, du wirst des Todes sterben. Er hat leiblich noch weitergelebt, aber die Beziehung ist gestorben. Denn der Tod ist das Ende einer Beziehung. Siebtens, du sollst nicht die Ehe brechen. Warum? Wenn du die Ehe brichst, dann zerstörst du die Beziehung, nicht nur zu deiner eigenen Frau, sondern auch die der anderen Familie. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Warum nicht? Wenn du das tust, dann zerstörst oder verletzt du eine Beziehung. Versuch mal heute Nacht deinen Zimmernachbarn, klau ihm ein bisschen Geld. Und dann schaust, wie es euch morgen geht beim Frühstück. Es wird etwas zwischen euch stehen, wenn er es erfährt. Diebstahl zerstört Beziehungen. Neuntes Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Wann immer du etwas Falsches, Gemeines sagst gegen deinen Nächsten, verletzt du eine Beziehung. Es wird dann sogar noch weiter erzählt und es macht auf große Kreise, es ist wie eine Lawine, es beginnt ganz klein und am Ende steht man da und sagt, was habe ich da nur angestellt, was habe ich da nur gesagt, darum sollen wir das nicht tun. Zehntes Gebot, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach deinen Sklaven, nach seinem ganzen Eigentum. Warum nicht? Weil wenn ich neid- und habgierig das will, was der andere hat, werde ich keine gute Beziehung zu ihm pflegen können. Und was ich gelernt habe, ist, dass alle 10 Gebote ausschließlich positiv sind, weil sie meine Beziehung zu Gott und zu meinem Nächsten schützen und fördern. Das sind keine bingeligen Gebote und Verbote von einem kleinkarierten Gott, sondern es ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt in einem guten Miteinander, in einem liebenden Miteinander zu leben. Wer Gott und seinen Nächsten liebt, der wird die Gebote halten, sagt Jesus. Er sagt übrigens nicht, wenn du mich liebst, dann musst du die Gebote halten. Nein, wenn du mich liebst, dann wirst du die Gebote halten. Wenn ich meine Frau liebe, warum gehe ich dann nicht fremd? Weil ich nie in Versuchung käme? Natürlich komme ich in Versuchung. Aber weil ich meine Frau liebe, darum bleibe ich treu. War interessant, vor ein paar Jahren, da die Jüngste, unsere Eva, da war sie 12 Jahre alt, da waren wir gerade in der Küche alle zusammen. Dann kam sie und hat gesagt, sie haben irgendwas in der Schule geredet, Papa, bist du eigentlich schon mal fremd gegangen? Gute Frage. Und Kinder beschäftigt das. Ich kann mich auch noch gut erinnern, der Lukas mal, der ist jetzt schon 20, aber der war 10 Jahre alt und da haben wir über eine Familie geredet, wo sie sich leider scheiden haben lassen und die Kinder mussten wählen, ob sie bei Vater oder bei Mutter leben wollen und so weiter. Und der Lukas hat zugehört als 10-Jähriger, dann hat er gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, bei wem ich leben muss, bei Vater oder bei Mama, ich würde in 90 Jahren immer noch auf dieser Bank sitzen und nicht wissen, was ich tun soll. Kinder beschäftigt das. Es geht nämlich um Beziehungen. Wenn ich meine Eltern liebe, warum werde ich sie ehren? Ja, weil sie immer so super waren? Nein, die haben auch viele Fehler gemacht, so wie wir. Ich ehre sie deshalb, weil ich sie liebe, weil ich das Beste für sie will. Warum stehle ich nicht? Weil sich das nicht gehört als Christ? Nein, sondern weil ich die Beziehung zum Nächsten nicht kaputt machen will. Warum spreche ich nicht schlecht über den Nächsten? Weil ich nie auf die Idee käme, natürlich komme ich auf die Idee. Aber ich will die Beziehung nicht kaputt machen. Warum nehme ich den Namen Jesu nicht als Fluchwort? Weil ich ein so sensibles Gewissen habe? Nein, weil ich ihn liebe. Warum nehme ich mir Zeit, die Bibel zu lesen, mit Gott alleine zu sein? Weil es sich so gehört als Christ? Nein, sondern weil ich ihn liebe. Liebe und Gebote halten geht immer miteinander. Es ist kein Widerspruch. Im Römer Kapitel 13, Verse 8 bis 10, die lese ich euch vor, da ist es nämlich wunderbar formuliert. Römer 13, Verse 8 bis 10, da schreibt der Apostel, Römer 13, wenn ich es finde, gestern war es noch da, genau, Römer 13, 8, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung vom Gesetz. Das heißt, es ist nicht, ja, ich soll Gott lieben und dann muss ich halt auch noch die Gebote halten. Nein, wenn du Gott liebst, dann wirst du die Gebote halten. Und einer meiner Lieblingsverse, den habe ich lange nicht gesehen, 1. Johannes 5, Vers 3, da sagt Johannes, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass die Gebote Gottes nicht schwer sind? Die sind ganz leicht, wenn du ihn liebst. Ein Beispiel nur, ich bin ja oft unterwegs, 100 Tage im Jahr auf Reisedienst, öfter auch über See und dann fliege ich halt. Und meistens bin ich dann eine Woche oder zwei unterwegs. Und ich komme dann nach Hause, sehr oft nach Salzburg, zum Flughafen. Meine Frau holt mich ab und zu ab. Immer nach Hause komme ich immer, aber sie hat nicht immer Zeit. Oder wir haben gerade gestritten und sie will mich nicht abholen, was immer. Sie holt mich ab. Und angenommen, ich überlege dann, so, jetzt war ich zwei Wochen unterwegs. Ich solle meine Frau lieben, bin ja guter Ehemann. Was tut man? Dann kaufe ich mir ein Buch, ein guter Ehemann. Und da steht, wenn du deine Frau zwei Wochen nicht siehst, dann sollst du ihr einen Kuss geben. Dann denke ich mir, okay, schaffe ich, werde ich machen. Ist angebracht. Wenn du deine Frau wieder siehst, dann sollst du sie auch umarmen. Gehört sich so, okay, mache ich auch. Und was Nettes sagen und vielleicht fragen, wie es ihr geht. Und so treffe ich sie und dann gehe ich nach den Regeln durch, wie ein guter Ehemann sich benehmen soll. Ich halte die Gebote. Aber wisst ihr, wie es wirklich ist? Wenn ich die Anne-Lore dann treffe, dann umarme ich sie, ich gebe ihr einen Kuss, ich frage, wie es ihr geht und höre ihr zu. Warum? Es ist nicht schwer, weil ich sie liebe. Wisst ihr, was interessant ist? Da ist es ganz offenbar. Als Christ, wie soll ein guter Christ leben? Ja, guter Christ, der liest schon einmal am Tag die Bibel. Ja, das wäre angebracht, ich werde mich zusammenreißen, das bringe ich ja noch hin, bin ja ein guter Christ. Ein guter Christ soll auch ab und zu mal beten. Ja, es klingt schwierig, aber ich werde mich zusammenreißen, ich hoffe ja noch. Ein ganz guter Christ, der gibt auch mal Geld für den, der ärmer ist und der weniger hat oder die es brauchen. Ja, es ist zwar ein bisschen unangenehm, aber das tue ich auch noch. Und als guter Christ sollst du nach Gottes Willen fragen. Und so tun wir halt, was wir tun sollten, aber es ist ein bisschen schwer. Weißt du was, wenn wir Jesus lieben, dann will ich mit ihm reden. Das ist nicht schwer. Dann will ich immer wieder wissen, Gott, was willst du eigentlich von mir? Was ist dein Wille für mein Leben? Dann will ich gerne auch helfen. Das ist nicht schwer. Es ist zwar eine Übung, man muss es lernen. Das schon. Aber es ist nicht schwer. Seht ihr, wenn wir lieben, dann sind die Gebote, das Halten der Gebote eine Konsequenz. Nicht umgekehrt. Manchmal kann es zwar sein, dass wir auch diszipliniert leben müssen und dann erfahren, welch ein Segen es ist. Das kann auch sein. Aber in der Regel ist die Liebe das Bestimmende in einer Beziehung. Jetzt ist die Frage, wie sieht das im Alltag nun wirklich aus? Ich will jetzt ganz praktisch werden. Das mit dem Lieben und Gebote halten, das stimmt, es ist biblisch und es ist logisch. Aber ist das wirklich, wie ich es jeden Tag erlebe? Ist es tatsächlich so, dass ich mich jeden Tag darauf freue, die Bibel zu lesen? Von Gott zu lernen, von ihm zu hören? Ist es wirklich so, dass ich immer gerne Geld gebe den Schwächeren, mich um den bemühe, der mir nicht besonders sympathisch ist und so weiter? Freue ich mich wirklich immer, die Hannelore zu sehen? Die Antwort ist nein. Es ist so, nicht jeden Tag sage ich, oh Herr, ich kann gar nicht warten, die Bibel zu lesen, was hast du mir heute zu sagen? Nicht jeden Tag sage ich, wer braucht heute Geld? Zeig auf, ich will was geben. Und ab und zu komme ich nach Hause und alles, was ich will, ist meine Ruhe, ein Kaffee oder ein Bier und nur eine Ruhe haben. Ohne Hannelore, auch das gibt's. Der Alltag als Christ sieht manchmal so aus und durch Gespräche stelle ich das immer wieder fest, du wirst dich wahrscheinlich oder einige finden. Und das klingt so, der Christ sagt, ein Mensch, der gerne Christ ist im Prinzip, sagt, ich weiß, dass ich Christ bin und ich bin im Prinzip froh, zu Jesus zu gehören, gerettet zu sein, die Sünden vergeben zu haben, für immer bei Gott zu sein. Darum möchte ich auch aus Dankbarkeit ein guter Christ sein. Ich will mit Gott leben. Ich will auch anderen Menschen von ihm erzählen. Aber das fällt mir so schwer. Und wenn ich ehrlich bin, so würden viele Christen sagen, die einzige Zeit, wo ich über Gott rede, ist im Bibelkreis und sonst nirgends. Und dann läuft man halt rum mit einem permanent schlechten Gewissen, weil ich weiß, dass ich Gott dienen soll. Ich weiß, ich soll anderen Menschen von ihm erzählen. Ich weiß, ich soll so und so leben. Aber es wird mir einfach zu viel. Ich bin so eingespannt in meinem Beruf, in meiner Karriere oder im Studium an der Uni. Ich bin so eingespannt mit meiner Frau, die mich braucht, mit den Kindern, die mich brauchen. Ich habe nicht mal genug Zeit für mein Hobby, für meinen Sport. Und jetzt will Gott auch noch was von mir. Er will, dass ich mich in die Gemeinde einbringe. Dann soll ich sogar mal predigen und dann soll ich noch Geld geben, habe selber zu wenig. Jetzt soll ich Gott auch noch zufriedenstellen. Es wird mir einfach zu viel. Freunde, in dem Zustand sind extrem viele Christen. Andere sagen dann so, die sagen, mein Leben als Christ, so wie sie da predigen, wie es in der Bibel steht, das schaffe ich sowieso nicht. Und darum, ich will Christ bleiben, aber ich halte einen Sicherheitsabstand von Gott. Und auch zu den meisten Christen. Weil ich bin ein bisschen enttäuscht von Gott, der hat mir nicht gegeben, was ich will. Ich bin enttäuscht von anderen Christen, die sind auch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Und ich bin zwar okay, dass ich gläubig bin, aber ich halte Sicherheitsabstand. Diese Christen haben meistens ein großes Desinteresse und werden ziemlich gleichgültig. Das ist der Preis, den du dafür bezahlst. Und darum, hier ist etwas, das liegt mir so am Herzen. Wenn Christsein für dich, für mich, zu einer zusätzlichen Belastung geworden ist, dann habe ich das Evangelium total missverstanden. Jesus ruft nicht Menschen zu sich, um ihnen noch zusätzliche Aufgaben im Leben aufzubürden zu denen, die sie ohnehin schon haben. Jesus hat kein Interesse, mein Leben noch schwerer zu machen, als es sowieso schon ist. Und Jesus hat kein Interesse, die Nummer 5 in deinem Leben zu sein. Und er hat genauso wenig Interesse, die Nummer 1 in deinem Leben zu sein. Beides hat er kein Interesse. Es ist nicht so, dass du sagst, bei mir ist Jesus Nummer 1, Familie Nummer 2, Beruf Nummer 3. Dann machst du in der Frühstille Zeit, Nummer 1 ist abgehakt, okay. Jetzt kommt Familie dran, abhaken. Wenn du so lebst, hast du ganz sicher ein Burnout. Früher oder später. Jesus ist nicht eine extra Aufgabe, die du auch noch erfüllen musst, sondern er ist die Kraft für dein Alltagsleben. Er will gemeinsam mit dir in die Familie gehen. Er will dir die Kraft geben für die Kindererziehung. Er will mit dir an die Uni gehen. Er will mit dir ins Kino gehen. Er will mit dir auf die Party gehen. Er will nicht Priorität Nummer 1 sein. Er will alles sein in allen Dingen deines Lebens. Das ist Christsein. Ich kann mich so gut erinnern, in Österreich mal, wo ich einen Vortrag hielt, da kam einer zu mir nach dem Vortrag, ein lieber Kerl, ein Skilehrer auch, und ein Holzhacker war er, und hat er gesagt, ja, im Winter ist schwer Holzhacken, ist so kalt, das muss ich im Sommer tun. Und hat er gesagt, weißt du, Hans-Peter, ich gehe auch oft mit Jesus spazieren, das liebe ich, in den Wald gehen, ich liebe den Wald und so. Aber er hat gesagt, ich kann mich so schwer konzentrieren, weil ich gehe spazieren und ich rede mit Jesus und dann höre ich eine Motorsäge. Ich liebe Motorsägen. Und dann sagt er, dann bin ich schon wieder unterbrochen. Ich muss hingehen, ist dieser Husqvarna oder Stiel oder sonst einen. Und ich bin unterbrochen. Und dann reisen wir wieder zusammen, gehe wieder spazieren mit ihm und rede wieder mit ihm. Und dann höre ich einen Traktor. Ich liebe Traktoren. Ich bin schon wieder unterbrochen, ich muss hingehen, ist dieser Steyr oder Ferguson oder sonst was. Und ich sage, lieber Freund, wenn das dein Problem ist, dann hast du kein Problem. Weil das nächste Mal, wenn du im Wald spazieren gehst und dann hörst du eine Motorsäge, dann sagst du, Herr Jesus, hörst du die Motorsäge? Dann sagt er, ja, der ist nicht taub. Und dann sagst du, Herr Jesus, gehen wir hin und schauen wir uns gemeinsam die Motorsäge an. Wisst ihr, ich sage das jetzt ein bisschen, ich will es gar nicht so sagen, aber manchmal glauben wir entweder, Gott ist völlig desinteressiert oder er ist dumm. Weil er versteht ja nichts von Motorsägen. Er versteht wesentlich mehr. Er hat uns geschaffen. Und du kannst Gott gerne mitnehmen zur Motorsäge und dann schaust es an, zerlegst es oder auch nicht und besprichst, was du tust mit Gott. Er versteht was davon. Und dann gehst du spazieren, redest über Dinge des Lebens, dann hörst du einen Traktor, dann sagst du, hörst du einen Traktor? Ja, dann gehen wir hin, schauen wir uns an. Nimm Jesus mit in die Bereiche deines Lebens. Das ist, was er will. Nicht Nummer 1 auf deiner To-Do-Liste. Da wirst du fertig. Das schaffst du nie. Eins noch. Wie viel Zeit habe ich noch? Ist vorbei, gell? Okay, ich bete. Nein, es geht halt so schnell. Beten wir noch gemeinsam. Lieber Vater, ich möchte dir danken für die Gebote, die du uns gegeben hast, die 10 Gebote auch, die einzig und allein dazu dienen, unsere Beziehung zu dir und zu unserem Nächsten zu bewahren, zu behüten, aufrechtzuerhalten. Keine bingeligen Gesetze, sondern die einzige Möglichkeit, um in Liebe zu leben. Danke, Vater, dass wir aber nicht mit dem Gesetz beginnen, sondern wir beginnen mit Liebe. Und wenn wir deine Liebe empfangen, jeden Tag neu, so wie du uns geliebt hast und heute liebst, und diese Liebe reflektieren, sind deine Gebote nicht schwer. Denn ein Mensch, der liebt, tut seinem Nächsten nichts Böses. Er wird ihn nicht bestehlen. Er wird nicht deine Ehe kaputt machen. Er wird nicht jeden Tag gierig auf das schauen, was der andere hat. Vater, danke, dass dein Wort so praktisch, so logisch und so klar ist. Danke, Vater, für die jungen Leute hier. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Danke für das Interesse an dir, das sie zeigen, allein, dass sie hier sind. Mögest du sie segnen, mögen sie entdecken, dass du nicht eine extra Belastung bist im Leben, sondern die Kraft für das Leben. Du bist die Kraft für den Alltag, die Liebe, um mit Menschen zu leben, nicht eine extra Sache auf der To-Do-Liste. Danke, Herr, für dich selbst, für deine Geliebten
und für die Gemeinschaft, die wir auch dieses Wochenende erleben dürfen. Amen.